ARD Sounds.
Ein junger Mann kauert auf einem Teppich. Seit Tagen sein Schlafplatz. Eingesperrt in einer fremden Wohnung. Er wagt es nicht zu schreien. So groß ist die Angst vor seinen Entführern. Hoffnung hat er keine mehr. Dann hört er ein lautes Poltern auf dem Flur. Kurz darauf ein Zischen. Und auf einmal nichts als dichter Nebel.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter-Opfer-Polizei. Was tun wir hier? Wir schauen gemeinsam auf wahre Geschichten, auf wahre Verbrechen aus der Region Berlin und Brandenburg. Und mehr davon finden Sie in der ARD Sounds App.
Heute sprechen wir über eine ganze Serie von Straftaten. Junge Intensivtäter sorgen auf Berlins Straßen für Angst und Schrecken. Auf ihr Konto gehen brutale Überfälle von Mal zu Mal hemmungsloser und gewalttätiger. Und dann entführen sie einen jungen Mann. Und plötzlich geht's um Leben und Tod.
Auch deshalb ermittelt in diesem Fall am Ende dann eine Mordkommission. Ganz genau war es die zweite Mordkommission in Berlin. Und Kriminalhauptkommissar Michael Schulze war damals mit dabei. Er wird uns heute von diesem außergewöhnlichen Fall erzählen.
Wir beginnen den Fall heute in der Notrufzentrale der Polizei in Berlin. Wie jeden Tag gehen hier etliche Anrufe ein, zumeist die üblichen Sachen Verkehrsunfälle, Einbrüche, Diebstähle. Doch an diesem Tag, Anfang August 2022, sind plötzlich völlig verzweifelte Eltern am Telefon. Eltern, die ihren Sohn suchen. Schon seit Tagen können sie ihn nicht erreichen.
Es ist Sven, so nennen wir diesen jungen Mann bei uns im Podcast. Sven geht also nicht ans Telefon, er ruft nicht zurück und das, obwohl er als zuverlässig gilt. Auch im Studentenwohnheim, wo er ein kleines Apartment bewohnt, hat ihn niemand gesehen oder gesprochen. Das ist alles sehr untypisch für den jungen Mann. Deshalb nehmen die Ermittler diesen Fall auch von Anfang an sehr ernst.
Der Mann ist von seiner Familie vermisst gemeldet worden, tatsächlich. Und deswegen wurde das dann von der Vermisstenstelle bearbeitet, bis die uns darüber informiert haben, dass es vielleicht nicht nur um Vermisstenfall geht, sondern dass mit der Person irgendwas Schlimmeres passiert sein könnte.
Ja, und dafür gibt es leider deutliche Anzeichen. Denn Sven ist nicht einfach nur verschwunden, was bei jungen Männern ja durchaus mal passieren kann. Nein, die Vermisstenstelle hat inzwischen herausgefunden, dass mit der Bankkarte von Sven immer wieder Geld abgehoben wird am Automaten. Aber nicht von ihm. Auf den Aufnahmen der Kameras sind Männer zu sehen, andere Männer, fremde Männer.
Wer hebt also das Geld mit Svens Karte dort ab? Und was haben diese Männer mit ihm gemacht? Die Ermittler haben darauf zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch keine Antwort. Aber wir wissen das jetzt natürlich und gehen da ein paar Tage zurück. Also vom August 2022 zum 30. Juli 2022.
Und dieser 30. Juli ist ein Sonnabend. In den frühen Morgenstunden, also in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, fährt Sven mit dem Nachtbus durch Berlin. Es ist etwa 1.40 Uhr. Er möchte nach Hause in sein Apartment in einem Studentenwohnheim in Berlin-Steglitz.
Und ein paar Plätze hinter ihm sitzen zwei junge Männer. Beide haben in den letzten Wochen schon mehrfach Menschen überfallen und ausgeraubt in Berlin. Und auch Sven scheint für sie ein geeignetes Opfer zu sein. Nachdem er ausgestiegen ist, verfolgen sie ihn. Und dann ziehen sie ein Messer und verlangen sein Portemonnaie samt Geldkarte und auch sein Handy.
Solche Raubüberfälle sind in Berlin inzwischen leider so etwas wie Alltag. Meist fliehen die Täter, sobald sie ihrem Opfer das abgenommen haben, was es dabei hat. Doch hier läuft es anders. Die Männer wollen auch das Geld, das sie auf dem Bankkonto von Sven vermuten. Wir werden später erfahren, dass Sven nicht ihr erstes Opfer ist, das sie zwingen, mit ihnen gemeinsam zum nächsten Geldautomaten zu gehen.
Die zwei Männer fragen Sven zunächst, wie viel Geld er denn auf seinem Konto habe. Und Sven antwortet dann so etwa 800 Euro.
Und die Täter wollen jetzt wissen, ob Sven auch die Wahrheit sagt und bestehen darauf, dass er auf seinem Handy die Banking-App aufruft und den Kontostand anzeigt.
Ja, und dort entdecken die Kriminellen dann nicht diese 800 Euro, sondern 13.000 Euro. Das ändert die Situation dann grundlegend. Mordermittler Michael Schulze schildert uns die nächsten Minuten.
Dann haben sie ihn tatsächlich auch körperlich malträtiert, als sie feststellten, dass er die Unwahrheit gesagt hatte. Und dann haben sie sicherlich auch festgestellt, dass sie nicht alles Geld auf einmal abheben können. Und insofern haben sie sich dann überlegt, ob sie den nicht länger festhalten können, bis das ganze Konto leergeräumt ist.
Ja, und wie lange das dauern würde, das ist für die beiden Täter eine ganz einfache Rechnung. Sven hat ein Tageslimit bei der Bank von 1.300 Euro. Bei 13.000 Euro Guthaben würde man also 10 Tage brauchen, bis alles abgehoben ist. 10 Tage also müssten die Täter ihr Opfer in ihrer Gewalt behalten, damit es vorher keine Kontosperrung oder gar eine Anzeige bei der Polizei gibt.
Tja, aber wohin so lange mit Sven? Zunächst diskutieren die Entführer, dass man Sven ja in dieser Zeit in einem Hotel einquartieren könne. Weil das Entdeckungsrisiko natürlich aber sehr groß ist, wird der Plan dann verworfen.
Also wird jetzt überlegt, Sven in einer Privatwohnung zu verstecken und festzuhalten. Weil sich einer der beiden Entführer aber die Wohnung mit seiner Freundin und deren Kind teilt, fällt die als Versteck aus. Da bleibt wohl nur die Wohnung des Komplizen. Der ist nicht gerade begeistert, knickt aber am Ende ein.
Die beiden Entführer bestellen dann mit dem Smartphone von Sven ein Uber-Taxi und bedrohen Sven dann auch noch einmal massiv, nachdem sie ihm zuvor schon die Nase blutig geschlagen hatten. Als das Taxi kommt, steigt aber nur ein Entführer mit Sven in das Auto. Der andere bleibt zurück und fährt nach Hause zu seiner Freundin und deren Kind.
Das heißt, im Taxi sitzt also nur ein Entführer, aber Sven ist so verängstigt, dass er sich nicht traut, um Hilfe zu rufen, zumal ihm vorher eingeschärft wurde, dass auch der Taxifahrer Teil des Teams sei, was natürlich nicht stimmt. Dann geht's auf Richtung Wedding, ganz genau in den Ortsteil Gesundbrunnen. Sven soll im Auto die Augen schließen.
Vor dem Wohnhaus in Gesundbrunnen, einem großen Mietshaus, befiehlt der Entführer Sven dann, die Kappe tiefer ins Gesicht zu ziehen und immer auf den Boden zu schauen. Denn der Entführer möchte sichergehen, dass Sven möglichst wenig von seinem genauen Aufenthaltsort mitbekommt.
Die Wohnung des Entführers liegt im 7. Stock. Oben angekommen führt er Sven in die Wohnung und verschließt die Tür von innen. Den Schlüssel zieht er ab und steckt ihn ein, sodass Sven nicht fliehen kann. Dann schiebt er den Entführten ins Wohnzimmer. Hier soll Sven auf dem Teppich schlafen. Immerhin bekommt er noch eine Decke.
Sven hat sich zu diesem Zeitpunkt seinem Schicksal bereits ergeben. Verzweifelt legt er sich auf den Boden, auf den Teppich. Ein paar Meter entfernt liegt der Entführer auf dem Sofa. Sein Messer hat er immer griffbereit neben sich. So vergeht dann die erste Nacht, in der Sven kaum schlafen kann.
Am nächsten Morgen macht der Entführer ein kleines Frühstück. Dann kündigt er an, die Wohnung für ein paar Stunden zu verlassen, um einkaufen zu gehen. Natürlich mit der Geldkarte des Opfers. Die Geheimzahl hatte er Sven ja vorher abgepresst.
Vielleicht hat Sven jetzt für einen kleinen Moment Hoffnung geschöpft. Er allein in der Wohnung, vielleicht ergibt sich ja da tatsächlich eine Fluchtgelegenheit. Doch sein Entführer hat vorgesorgt.
Es ist auch so, dass wir aus den Ermittlungen wissen, dass derjenige so bedroht wurde. Er wurde gesagt, auf der Etage. In den anderen Wohnungen sind Familienangehörigen des Wohnungsbesitzers, des einen Tatverdächtigen. Es wird darauf geachtet, selbst wenn der Tatverdächtige die Wohnung verlassen wird, dass das Opfer da drin nicht irgendwie raus kann. Die Tür war ständig abgeschlossen. Die Wohnung war in einer sehr hohen Etage, sodass er dann niemals hätte rausklettern können, ohne sich in Gefahr zu begeben. Und dazu wusste er noch, oder ihm wurde gesagt, die Wohnung wird von außen überwacht, sodass er eigentlich keine Möglichkeit hatte, da zu entkommen.
Und Sven glaubt das alles. Er ist verängstigt, fühlt sich permanent beobachtet und versucht deshalb nicht zu fliehen. Ein paar Stunden später kommt der Entführer schwer bepackt zurück. Er hat reichlich Elektrotechnik eingekauft, eine neue PlayStation, Bluetooth-Lautsprecher und sogar einen neuen Fernseher. Bezahlt, klar, mit Svens Geldkarten.
Und all diese Technik wird dann auch gleich angeschlossen und ausprobiert. In den Abendstunden kommt dann schließlich der zweite Entführer dazu. Die beiden zocken erstmal mit der neuen PlayStation, lassen sich's also gut gehen. Sven wird dann sogar zum Mitmachen gezwungen.
Bemerkenswert ist ja auch, also der musste ja auch mit denen Gras rauchen oder Cannabis. Und eigentlich hat er das vorher nie gemacht, ne? Also er hat es dann auch zwangsweise über sich ergehen lassen, dass er einfach mit denen raucht, nur um dann nicht wieder irgendwie negativ aufzufallen.
Noch in derselben Nacht, es ist bereits Sonntag, gehen die Entführer gemeinsam mit ihrem Opfer erneut zu einem Geldautomaten. Denn jetzt ist ein neuer Tag angebrochen. Gelegenheit, um wieder den zulässigen Maximalbetrag abzuheben. Wenn Sven Schwierigkeiten mache, würden sie ihn mit einem Messer abstechen, so die Drohung. Danach kehren sie in die Wohnung zurück, um weiter PlayStation zu spielen.
Ja, und die nächsten Tage vergehen dann ähnlich. Sven kauert in der Wohnung. Einer der Entführer ist die meiste Zeit bei ihm und bewacht ihn. Täglich gibt es dann auch einen Videocall mit dem zweiten Entführer. Jedes Mal will er Sven gezeigt bekommen. Und jeden Tag wird beschlossen, am Automaten Geld vom Konto ihres Opfers abzuholen.
Doch dieser tägliche Gang zum Geldautomat bleibt natürlich nicht unbemerkt, denn inzwischen ist Sven ja als vermisst gemeldet worden von den Eltern. Und die Polizei schaut, welche Spuren gibt es von ihm, welche Lebenszeichen. Dazu gehört auch zu checken, was auf seinem Konto passiert. Gibt es zum Beispiel irgendwelche Abbuchungen?
Ja, und da fällt natürlich auf, dass dort jeden Tag eine vierstellige Summe abgehoben wird an verschiedenen Geldautomaten. Und weil es an den Automaten ja Überwachungskameras gibt, können die Ermittler rasch feststellen, wer da zu diesem Zeitpunkt an den Automaten steht. Auf den Bildern ist der vermisste Sven zu sehen, aber er ist nie allein. Bei ihm ist stets ein junger Mann, der für die Polizei offenbar kein Unbekannter ist. Es ist ein junger Mann, der bereits zuvor durch Straftaten aufgefallen ist.
Für die Ermittler ist jetzt klar, Sven ist in höchster Gefahr, in Lebensgefahr. Offenbar ist er in der Hand von Entführern, die ihn irgendwo festhalten und dann zwingen, Geld abzuheben. Jetzt werden alle Kräfte gebündelt, um Sven so schnell wie möglich zu finden. Wie das ging, beschreibt uns Mordermittler Michael Schulze.
Tatsächlich ist dann im Rahmen der Berliner Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet worden, die sich dann nur um die Straftaten der beiden gekümmert haben, der beiden Täter gekümmert haben. Da werden dann halt unterschiedliche Dienststellen kommen da zusammen. Da war dann zum einen die Mordkommission, hat da mitgearbeitet, die Vermisstenstelle hat mitgearbeitet, Kollegen aus der örtlichen Kriminaldirektion haben mitgearbeitet und letztendlich auch unterschiedliche Kräfte von Spezialeinheiten als auch von KTI.
KTI, das bedeutet Kriminaltechnisches Institut. Früher sagte man Spurensicherung. Sven weiß von dieser Polizeiarbeit natürlich nichts. Er ist nach wie vor seinen Entführern ausgeliefert. Die drohen ihm jetzt, dass sie ihn mit einem Hammer erschlagen oder dass sie ihn mit einem schweren Stein am Fuß in der Spree versenken werden, sollte er irgendwie auf dumme Gedanken kommen.
Und spätestens zu diesem Zeitpunkt spielt Sven mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Er fühlt sich hilflos und allein, hat Angst und sieht keinen Ausweg mehr. Immer wieder schaut er in der Wohnung im 7. Stock Richtung Fenster und denkt daran, einfach das Fenster zu öffnen und zu springen. So Michael Schulze.
Also wir wissen, wir wissen aus seiner Aussage, dass er solche Gedanken hatte. Und daran kann man ja mal erkennen, wie fürchterlich das für ihn gewesen sein muss, da eine Woche lang festgehalten zu sein und irgendwie zu versuchen, daraus zu entkommen, selbst wenn man aus einer ganz hohen Etage rausspringen müsste.
Während Sven also völlig verzweifelt ist, arbeitet die Berliner Polizei mit Hochdruck daran, ihn zu finden und natürlich auch seine Entführer. Allerdings im Geheimen und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, um die Geisel nicht zu gefährden. Noch wird also jeden Tag Geld abgehoben, noch ist die Hoffnung deshalb bei den Polizisten groß, dass Sven am Leben ist.
Ja, und dieses Geldabheben jeden Tag vom Konto des Entführten bringt die gemeinsame Ermittlungsgruppe dann tatsächlich auf die Spur der Täter, zumindest auf die Spur eines der beiden.
Diese Abhebungen konnte man zusammenbringen. Aufgrund der Kamerabilder konnte man dann auch feststellen, dass es ein und derselbe Tatverdächtige war. zu dem dann weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen erfolgten.
Das heißt, sämtliche Abhebungen an den Geldautomaten können einem Mann zugeordnet werden. Einem Mann, der bereits eine ziemlich dicke Polizeiakte hatte. Wir nennen ihn in diesem Podcast Murat. Für die Ermittler gibt es jetzt die Frage, auf welche Weise ist dieser Murat in die Entführung von Sven verwickelt?
Die Ermittler wissen, dass der Mann, der da offensichtlich auf das Konto von Sven zugreift, auch als Drogenkurier arbeitet. Murat steuert ein sogenanntes Koks-Taxi, also eine Art Drogenlieferservice für Kunden, die per Handy Kokain ordern oder auch synthetische Drogen.
Wegen eines anderen Delikts wird Murat sogar mit einem Haftbefehl gesucht, der bislang aber noch nicht vollstreckt werden konnte. Jetzt aber, am 5. August 2022, soll die Falle zuschnappen. Zu diesem Zeitpunkt ist Sven bereits seit 6 Tagen in der Gewalt der Entführer.
Die Ermittler wissen, dass Murat auch an diesem Freitagabend als Drogenkurier unterwegs sein würde. Gegen 21.45 Uhr hat man ihn entdeckt und im Visier. Als er gerade auf dem Weg zu einem Kunden ist, wird er festgenommen.
Die Ermittler finden bei ihm 13 Röhrchen. Gefüllt mit Kokain, also bereits für den Weiterverkauf portioniert. Außerdem hat er 220 Euro bei sich, die er an diesem Abend wahrscheinlich durch Drogen schon eingenommen hat. Und sogar Visitenkarten findet man bei ihm mit seiner Handynummer, mit denen er für seinen Drogenlieferservice wirbt.
Die wichtigste Frage aber ist, wo ist der entführte Sven? Finden sich bei Murat Hinweise auf den Entführten? Michael Schulze erzählt, wie es nach der Festnahme weiterging.
Dann gibt es in der Regel einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung und es gibt einen Haftbefehl, den auch der Haftrichter erstellt hat. Dann gab es dort einen polizeilichen Einsatz. Da wiederum konnte man dann Beweismittel auffinden, die auf unseren Geschädigten hinwiesen, also auf den, der vermisst war.
Also die Durchsuchung ist erfolgreich, damit wächst der Druck auf den Verdächtigen. Schließlich gibt er zu, ja, er ist an der Entführung von Sven beteiligt und schließlich erzählt er auch, wer sein Komplize ist und dass Sven in der Wohnung dieses Komplizen festgehalten wird.
Nicht nur Murat ist bei der Polizei bekannt. Auch sein Komplize Steven ist es. Auch seinen Namen haben wir hier für den Podcast geändert. Obwohl beide Männer erst Anfang 20 sind, haben sie bereits eine ganze Reihe von Straftaten begangen. Die Entführung von Sven ist offenbar nur das brutale Finale einer ganzen Serie von Raubüberfällen, wie die späteren Ermittlungen ergeben.
Und diese Serie hat bereits im Frühjahr 2022 begonnen, also etwa ein Vierteljahr vor der Entführung von Sven. Und zwar in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai, also in der Walpurgisnacht. Am frühen Morgen ist ein junger Mann, den wir hier Marvin nennen, in Prenzlauer Berg unterwegs auf dem Heimweg.
Dabei wird er offenbar von mehreren ebenfalls jungen Männern verfolgt und von einem dann angesprochen. Hast du Blättchen für uns? Fragt der Mann. Marvin kramt in seiner Umhängetasche und sucht nach den gewünschten Papers, also Zigarettenpapier zum Selberdrehen.
Währenddessen bauen sich die anderen Männer vor Marvin auf. Plötzlich zieht einer ein Messer und hält es Marvin drohend ans Gesicht. Und dann ganz überraschend, hat ein zweiter Mann einen Revolver in der Hand und hält die Waffe dicht neben das Ohr von Marvin. Ein Albtraum für das Opfer, so Michael Schulze.
Das Sicherheitsgefühl ist dann vollkommen weg. Man kriegt natürlich sofort Angst, weil man in der Regel ja nicht in so einer Situation oder vorher noch nie in so einer Situation war. Insofern ist das wirklich sehr schwierig für die Opfer.
Marvin wird also massiv bedroht. Was in diesem Augenblick in ihm vorgeht, können wir nur erahnen. Und dann?
Der Mann mit dem Revolver hat direkt neben Marvins Ohr abgedrückt. Marvin hört danach ein lautes Piepen. Stimmen und Geräusche nimmt er nur noch gedämpft wahr, so wie durch Watte.
Aber eines kann er noch verstehen. Die Männer wollen seine Umhängetasche. Marvin hat Panik, weiß nicht, wozu die Unbekannten noch bereit sein könnten. Deshalb gibt er ihnen die Tasche. Die Männer durchwühlen die, finden darin seine Kopfhörer, seinen Schlüssel und das Portemonnaie. Als sie aber merken, dass kein Bargeld drin ist, fordern sie Marvins Handy.
Mit der Tasche und dem iPhone ihres Opfers ziehen die Männer dann johlend weiter. Marvin hat noch lange mit diesem Überfall zu kämpfen. Der Schuss hat ein Knalltrauma ausgelöst. Mehr als 2 Wochen lang ist er auf einem Ohr taub. Außerdem hat er später immer wieder Angstattacken und kapselt sich mehr und mehr von der Außenwelt ab.
Nach dem Überfall erstattet Marvin dann aber Anzeige. Und obwohl in Berlin jeden Tag Menschen überfallen und ausgeraubt werden, ist sein Fall für die Ermittler etwas Besonderes. Denn dass Täter bei so einem Überfall Messer und Revolver einsetzen und so gewaltbereit sind, das ist eher die Ausnahme.
Marvin versucht der Polizei, die Täter zu beschreiben. Es waren junge Männer, sagt er, und einer war auffallend groß und kräftig. Aber viel mehr Details fallen ihm nicht mehr ein. Alles ging viel zu schnell, außerdem war es dunkel. Die Ermittler befürchten jedenfalls schon damals, dass dieser Überfall nicht die letzte Tat dieser Männer sein wird.
Also zum einen wollen sie natürlich Geld haben, zum anderen freut es sie, dass ihre Methode der Straftat da irgendwie Erfolg hat und da wird man natürlich auch dann ein bisschen euphorisch, könnte ich mir vorstellen, so dass man dann auch gewillt ist, weitere Straftaten zu begehen.
Ja, und die Polizei wird Recht behalten, denn zumindest 2 der Täter haben offensichtlich Lust auf mehr. Darunter auch dieser auffallend große und kräftige Mann, den der überfallene Marvin ja beschrieben hatte. Diese Männer werden in den nächsten Wochen eine ganze Serie von immer brutaleren Raubüberfällen begehen. Und am Ende einen Menschen entführen und mit dem Tode bedrohen.
Sie ahnen das schon, diese beiden Männer sind Steven und Murat. Jeder einzelne ihrer Überfälle ist auf besondere Weise brutal und für die Opfer traumatisierend. Der Start am 1. Mai in Prenzlauer Berg, wie gesagt, mit Messer und Revolver und dem Raub von Wertsachen. Etwa 8 Wochen später sind die Täter dann in der Nähe des S-Bahnhofs Treptower Park aktiv. Dort verüben sie gleich 2 Überfälle in einer Nacht und nach demselben Muster. Und dann in der Nacht darauf Überfall Nummer 4 und eine neue Stufe der Eskalation.
Denn diesmal wollen die beiden Täter mehr als das, was ihr Opfer gerade bei sich trägt. Tasche, Handy, Portemonnaie. Sie wollen Geld vom Konto des Opfers. Also fahren Sie mit dem jungen Mann, den Sie überfallen haben, zum nächsten Geldautomaten. Dafür rufen Sie ein Uber-Taxi. Offenbar haben Sie hier schon für die spätere Entführung gelernt.
Und während Sie auf das Taxi warten, bedrohen Sie Ihr Opfer wieder mit Ihren Waffen und zwingen es, sich ruhig und unverdächtig zu verhalten. Sonst würden Sie massive Gewalt anwenden. Als das Taxi kommt, setzen sich alle 3 auf die Rückbank, links und rechts die Entführer, in der Mitte ihr Opfer.
Das kann man sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Im Nachhinein wissen wir dann natürlich, weil wir mit den Opfern gesprochen haben, dass die halt massiv bedroht worden sind, dass denen gesagt wird, der Taxifahrer arbeitet mit uns zusammen, du brauchst hier gar nichts probieren. Außerdem hast du hier noch ein Messer an der Seite, das sieht der Taxifahrer gar nicht. Deswegen traut derjenige sich dann gar nicht, irgendwie Hilfe zu holen.
Steven und Murat lassen sich in die Nähe eines Geldautomaten fahren und zwingen ihr Opfer dort, Geld abzuheben. Insgesamt 450 Euro, mehr ist gerade nicht verfügbar. Die Räuber schnappen sich die Scheine und verschwinden in der Nacht.
Bei der Polizei häufen sich danach die Anzeigen. Die Täter werden in den nächsten Wochen immer brutaler und lassen bei weiteren Überfällen ihre Opfer manchmal über Stunden nicht mehr aus ihren Klauen. Sie zwingen sie nicht nur, Geld abzuheben, sondern sie lassen sich auch in die Wohnungen ihrer Opfer führen und suchen dort vor Ort nach Schmuck und Geld. All das begleitet von massiver Gewalt und Todesdrohungen.
Im Nachhinein kann man tatsächlich, wenn man die einzelnen Straftaten sich dann vor Augen führt und nochmal die Modus operandi nachgeht, kann man erkennen, dass es da eine Steigerung gibt. Man kann erkennen, dass die sich halt immer mehr trauen und dass es womöglich noch weiter ausufernder werden wird.
Und man spürt die Lust der Täter an diesen Überfällen. Übrigens ist allen Opfern der große, kräftige Mann aufgefallen, den schon Marvin beim ersten Überfall beschrieben hat. Es ist Steven und in seiner Wohnung wird der vermisste Sven schon seit 6 Tagen festgehalten.
Also zurück zur Entführung. Sven sitzt in Todesangst in der Wohnung von Steven im 7. Stock in Gesundbrunn. Und aus Verzweiflung überlegt er ja sogar, aus dem Fenster zu stürzen. Doch dann gibt es da plötzlich ein lautes Hämmern an der Wohnungstür.
Sven versteht zunächst gar nicht, was gerade passiert. Mit einem Mal stürmen Männer in die Wohnung, einer wirft eine Nebelgranate, das Wohnzimmer füllt sich schnell mit Rauch, die Männer haben Waffen in den Händen.
Als sich der Nebel lichtet, entdecken die Männer Sven, dann auch seinen Entführer, also Steven. Der leistet keinen Widerstand, als ihm Handschellen angelegt werden. Sven kauert da immer noch auf dem Boden. Er ist mit der Situation völlig überfordert und wehnt sich immer noch in den Händen der Entführer. So gibt er es später zu Protokoll.
Er konnte nicht glauben, dass es die Polizei ist. Er hat es für eine Inszenierung der beiden Tatverdächtigen gehalten, sodass er sich auch überhaupt nicht gegenüber den Einsatzkräften äußern konnte oder wollte.
Ja, und das zeigt, in welchem Zustand Sven nach diesen 6 Tagen voller Todesangst gewesen ist. Erst als er wirklich versteht, dass diese Männer mit den Waffen in der Hand seine Retter sind, fühlt er so etwas wie Erleichterung. Doch verarbeiten kann er diese traumatische Erfahrung als Entführungsopfer nur schwer. Er braucht später lange Zeit therapeutische Hilfe.
Steven wurde also jetzt in der Wohnung festgenommen. Murat, sein Komplize, war ja schon verhaftet worden. Es folgen für die beiden dann tagelange Vernehmungen. Dabei geht es natürlich um die Entführung von Sven, aber auch um all die anderen Raubüberfälle aus dem vergangenen Vierteljahr.
Zur Aufklärung schwerer Verbrechen gehört auch die Frage nach dem Warum. Was hat Täter so werden lassen, dass sie ohne jede Empathie ihre Opfer in Todesangst versetzen, sie schlagen und verletzen und darin offenbar noch Freude haben?
Beginnen wir mit Steven, dessen Wohnung für Svenja zum Gefängnis wurde. Er ist der Jüngere der beiden. Seine Eltern trennen sich früh. Ein Grund dafür sind die Alkohol- und Drogenprobleme seiner Mutter.
Steven lebt zunächst bei der Mutter. Sie hat wechselnde Partner und ist mit der Erziehung ihres Sohnes auch wegen ihrer Sucht überfordert. Als Steven 6 Jahre alt ist, erleidet sie mehrere Schlaganfälle. Danach ist sie nicht mehr in der Lage, sich um ihn zu kümmern. Steven zieht zu seinem Vater.
Aber auch dort gibt es Probleme. Als sein Halbbruder zur Welt kommt, besteht Stevens Stiefmutter darauf, dass er die Familie verlässt. Der Vater stimmt dem auch zu. Mit 8 Jahren kommt Steven deshalb in ein Kinderheim.
Auch in der Schule hat er große Probleme. Er entwickelt eine Lernbehinderung, ist aber körperlich groß und kräftig. Und vermutlich ist das ein Grund dafür, dass er sich eher körperlich durchsetzt als mit Worten. Immer wieder hat er sogenannte Ausraster, gerade in der Zeit im Kinderheim.
Als Steven 14 ist, bekommt er seinen ersten epileptischen Anfall. Danach erleidet er alle paar Wochen solch einen Krampfanfall.
Mit 17 Jahren hat Steven dann eine feste Freundin. Kurz darauf wird sie schwanger. Doch bevor der gemeinsame Sohn auf die Welt kommt, geht die Beziehung in die Brüche und Steven rutscht in die Obdachlosigkeit.
Lange muss er nicht auf der Straße dann leben. Mit Unterstützung der Jugendhilfe findet er eine Wohnung in Berlin-Gesundbrunn. Es ist die Wohnung, in der später Sven gefangen gehalten wird.
Diese Wohnung ist für ihn auch der Ort, an dem er beginnt, mit Drogen zu handeln. Im Angebot hat er Marihuana, Kokain und das starke Schmerzmittel Tilidin. Er selbst konsumiert hauptsächlich Marihuana und Tilidin. Wenn er durch seine Dealerei zu Geld kommt, dann kauft er meist teure Kleidung oder lädt Freunde zum Essen ein.
Also wie so oft bei Kriminellen gibt es eine schwere Kindheit und Drogen. Michael Schulze kommentiert das so.
Eine Entschuldigung ist es sicherlich nicht, aber es kann natürlich ein Faktor sein, der so eine kriminelle Karriere begünstigt. Jetzt nicht unbedingt die Krankheit, aber ein dysfunktionales Elternhaus auf jeden Fall.
Auch bei Murat, dem Älteren der beiden, läuft das Leben nicht glatt. Auch er hat Lernschwierigkeiten in der Schule und mit Aggressionen zu kämpfen. Immerhin schafft er die Berufsbildungsreife und schließt eine Lehre als Servicekraft in der Sicherheitsbranche ab. Wenn er gerade keine Arbeit hat, bekommt er Unterstützung vom Jobcenter.
Mit 22 lernt Murat seine spätere Verlobte kennen. Die bringt einen 5-jährigen Sohn mit in die Beziehung. Zu diesem hat Murat ein gutes Verhältnis, kümmert sich sogar gelegentlich um ihn. Sein größtes Problem ist jedoch die Spielsucht und dass er generell schlecht mit Geld umgehen kann.
Eine andere Baustelle in seinem Leben ist seine Drogensucht. Wir haben ja bereits erzählt, dass er ähnlich wie Steven nicht nur konsumiert, sondern auch mit Drogen handelt und als Kokslieferant arbeitet. Und auch dazu noch einmal Michael Schulze.
Aus der Erfahrung heraus kann man natürlich sagen, oder kann ich natürlich sagen, dass sowohl Drogensucht sehr kostenintensiv ist, als auch Spielsucht. Und nicht jeder hat einen Job, mit dem er das abgleichen kann, mit dem er dann genügend Geld aufbringen kann. Insofern könnte man dann schon eher in die kriminelle Karriere rutschen.
Tja, und genauso ist es gekommen. Beide Männer haben sich ihr Leben durch Verbrechen finanziert. Beide wurden zu Intensivtätern. Eine ziemlich steile kriminelle Karriere, die sie dann auch vor Gericht führt.
Am 6. März 2023, ein gutes halbes Jahr nach der Entführung von Sven, beginnt der Prozess am Landgericht in Berlin. Bereits vor dem Prozess wird deutlich, dass die Beschuldigten ganz unterschiedlich mit den Tatvorwürfen umgehen. Während Steven ein nahezu vollständiges Geständnis ablegt, hält Murat sich bedeckt. Er versucht sogar, die Schuld auf seinen Komplizen abzuwälzen.
Spannend ist im Prozess auch die Frage nach der Schuldfähigkeit. Stand Murat zu den Tatzeiten unter Drogen? Hat seine Drogensucht generell Einfluss auf seine Steuerungsfähigkeit? Für das Gericht gibt es dann aber keine Anzeichen für eine verminderte Schuldfähigkeit. Deshalb war auch Murat, genau wie Steven, für seine Taten voll verantwortlich.
Die Anklage ist umfangreich, kein Wunder bei insgesamt 9 Raubüberfällen, die von Mal zu Mal brutaler und schwerer wurden. Es geht vor allem um erpresserischen Menschenraub in Tateinheit mit besonders schwerer räuberischer Erpressung. Und zwar immer dann, wenn die beiden ihre Opfer gezwungen haben, mitzukommen. Auch die Entführung von Sven wird als erpresserischer Menschenraub und besonders schwere räuberische Erpressung eingestuft.
Ja, und dann kommen natürlich noch Tatvorwürfe wie Raub und gefährliche Körperverletzung dazu. Nämlich in all den Fällen, in denen die Opfer misshandelt, geschlagen und verletzt wurden, bis hin zu komplizierten Nasenbrüchen.
Insgesamt 7 Verhandlungstage gab es am Landgericht in Berlin. Verhandelt wurde übrigens vor der 18. Großen Strafkammer. Das ist die Jugendkammer des Gerichts, weil Steven zur Tatzeit noch nicht 21 war. Für ihn galt also das Jugendstrafrecht, für den 3 Jahre älteren Murat dagegen das Erwachsenenstrafrecht.
Am 29. März 2023 werden dann die Urteile verkündet. Murat wird zu einer Gesamtstrafe von 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Steven bekommt eine Jugendstrafe von insgesamt 7 Jahren.
Das sind für Raubstraftaten relativ hohe Strafen. Kein Wunder, beide Männer haben ihre Opfer mit unglaublicher Brutalität in Todesangst versetzt. Auch Mordermittler Michael Schulze kann mit dem Urteil gut leben.
Für die Polizei ist es eine faire Sache und es sind meiner Meinung nach auch hohe Straftaten. Selbst wenn man die niedrige Strafe nimmt, 7 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, dass man da 7 Jahre nicht in Freiheit ist. So wird es am Ende sein. Sicherlich ist die Sichtweise der Opfer da auch, kann da eine andere sein. Und gerade unser letztes Opfer, das eine Woche festgehalten wurde, diese eine Woche kann man auch nicht mit 7 oder 11 Jahren aufwiegen. Das ist einfach Lebenszeit, die ihm da genommen wurde. Und wahrscheinlich hat das Opfer bis heute darunter zu leiden.
Ja, denn Sven hat eine Woche mit sehr viel Angst erleben müssen. Angst, dass das Leben jederzeit zu Ende sein könnte. Wie kann ein Mensch so etwas verarbeiten? Sven hat lange mit dieser traumatischen Erfahrung zu kämpfen, wie fast alle Opfer dieser Überfallserie. Viele waren lange in Behandlung, oft über Monate.
Wir hoffen sehr, dass alle inzwischen ihren Lebensmut wiedergefunden haben und Angstattacken und Gefühle von Unsicherheit und Verzweiflung immer schwächer werden. Steven und Murat jedenfalls werden noch einige Jahre im Gefängnis sitzen und das ist richtig so.
Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Nächsten Sonntag hören Sie hier Crime History mit Jana Falkenstein und Florian Prokop.
Und wir sind in 14 Tagen wieder da mit einem wirklich rätselhaften Fall. In Berlin-Tiergarten werden 2 Leichen entdeckt, ein Ehepaar, beide Millionäre und offenbar gleichzeitig von hinten hingerichtet mit 2 verschiedenen Waffen. In ihrem Haus fehlen wertvolle Schmuckstücke, ein Raubmord. Dann werden der Polizei 2 Tonbänder zugespielt und darauf soll der Mörder zu hören sein.
Ja, mehr dazu also hier in 2 Wochen. Bis dahin haben wir noch einen Tipp für Sie für eine spannende True-Crime-Doku in der ARD-Mediathek. Es geht um einen Fall, der vielen hier in Berlin und Brandenburg in Erinnerung sein dürfte. Es geht um den Rosa Riesen.
Ein Serienmörder, der kurz vor und nach dem Mauerfall Jagd auf Frauen machte in den Wäldern südwestlich von Potsdam und das am helllichten Tag. Die Boulevardpresse nannte ihn damals so Rosa Riese wegen seiner Körpergröße und seiner Vorliebe für rosafarbene Damenunterwäsche.
Dazu gibt es also eine 3-teilige Doku in der ARD-Mediathek. Uns finden Sie in der ARD-Sounds-App. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Außerdem gibt es Im Visier natürlich als Video, nicht nur bei YouTube, sondern ab jetzt auch bei Spotify. Und wie immer gilt, wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Danke, dass Sie bei uns waren. Und ein Gedanke darf auch nach dieser Folge heute natürlich nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Armin Göbel, Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.